Lasst uns noch beten zu Anfang. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. Du hast uns das gegeben, was dir gehört, wie alles dir gehört, weil du derjenige bist, der alles geschaffen hat. Und auch wir dürfen jetzt dir gehören, wenn wir im Glauben an deinen Sohn, den Herrn Jesus, zu dir gekommen sind. Dann stehen wir hier vor dir, dein Eigentum. Wir stehen hier vor dir und bitten dich, dass du uns etwas gibst aus deinem Reichtum, dem Reichtum deines Wortes. Und wir danken dir schon jetzt, dass du das tun wirst, weil du uns gerne hörst und gerne gibst. Wir danken dir für den Reichtum deines Wortes und bitten dich, dass du uns hilfst und uns schenkst, dass es in unseren Herzen Wurzeln schlagen darf. Dass es nicht nur eine reine Verstandessache bleibt, sondern dass es unsere Gesinnung prägt, unser Herz verändert, dass wir durch dein Wort verändert werden dürfen und ernährt werden dürfen und aufgebaut werden dürfen. Bitten dich, dass du den Bruder, der dein Wort verkündigen wird, reichlich segnest und ihm Vollmacht schenkst, dass er dein Wort verkünden darf. Amen.
Amen.
Vierundzwanzigster 2023. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Alle, die hier sind, alle, die uns auch online hören und vielleicht auch sehen über unsere Kamera. Schön, dass ihr online dabei seid und schön, der präsent kommen konnte. Wir wollen das Wort Gottes aufschlagen in Matthäus 4. Matthäus Evangelium Kapitel 4 und werden das auch für diejenigen, denen es schwerfällt, in die Bibel zu schauen, mit der Frank bitte revidierten Elberfelder oder Hückeswagen Edition, was du findest, Matthäus 4, Elberfelder, revidierte, an die Wand bringen. Und gemeinsam den Text lesen, Matthäus 4, Abvers 12. Genau. Und wollen das mal gemeinsam lesen in eurer Bibel oder an der Wand, wie ihr wollt und könnt. Als er, das ist der Herr Jesus Christus, als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er, der Herr Jesus, weg nach Galiläa und er, der Herr Jesus, verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See, das ist der See Genezareth, liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt: Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Lande und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Soweit erstmal Gottes Wort. Und ihr alle wisst ja, wo Galiläa ist. Ihr alle wisst, wo Galiläa ist. Nein, wer hat dann gewagt, Nein zu sagen? Ihr wisst, wo Galiläa ist, wo Nazareth liegt. Das wisst ihr. Wo Kapernaum liegt, das wisst ihr. Und natürlich auch, wo, wie wir eben gelesen haben, Sebulon und Naphtali ist. Ihr könnt es auf der Karte zeigen, oder? Oder habt ihr noch nicht mal davon gehört? Aber von Rom habt ihr gehört? Das brauchen wir jetzt mal nicht, das lenkt ab. Aber von Rom habt ihr gehört und von London und von Berlin und wisst, wo es ist. Ich war schon dort. In Rom, in London, in Berlin. Ich war in diesen Städten, in diesen Hauptstädten gewesen. Und als ich das erste Mal in Berlin war, hat der Friedemann Schwinghammer mich zum Übernachten aufgenommen und hat gesagt, willkommen, willkommen in der Hauptstadt der Sünde. Willkommen in der Hauptstadt der Sünde, hat er gesagt. Und ich habe innerhalb nicht nur von Tagen, sondern von Stunden festgestellt, das stimmt. Ich war ja mit dem Zug gekommen und bin dann in irgendeine S-Bahn oder was, da denke ich, was ist das denn, was sich da küsst? Und was ist das denn da auf der Straße, was da gemeinsam Händchen hält? Und so geht das durch die Stadt am helllichten Tag. Willkommen in der Hauptstadt der Sünde, hat der Friedemann zu mir gesagt. Und mehr will ich jetzt dazu nicht sagen, den Rest könnt ihr euch denken heutzutage. Und ja, das stimmt, die Hauptstädte sind Städte der Sünde und je größer sie sind, desto größer ist die Sünde und vielfältiger die Sünde in diesen großen, so gerühmten Städten, aber auf allen Gebieten. Aber das ist nicht unser Thema. Das ist nicht unser Thema, sondern dass Gott seine Geschichte schreibt in unbekannten, scheinbar unbedeutenden Gebieten, in Dörfern, wo Menschen, das Fenster, kann man das zumachen, lieber da hinten auf, wenn ihr Luft wollt. Gott schreibt seine Geschichte in Dörfern, wo Menschen in Finsternis sitzen und Licht benötigen. Menschen wie du und ich. In kleinen, unbedeutenden Städtchen. Unser Text aus Matthäus 4 ist ein Zitat aus Jesaja, das wir auch gleich betrachten werden. Doch zuerst schauen wir nochmal auf die Karte oder auf eine der Karten. Frank, kannst du mal die vielleicht versuchen, große Karte aufzurufen? Wenn die anderen nicht funktionieren, nehmen wir die. Gehst du mal eins weiter. Gucken, ob die geht. 3 Sekunden warten. Okay, da habe ich mir was erstellt. Das funktioniert hier nicht. Dann die Karte, die ich als Gesamtbild geschickt habe, im Mail unten drin. Guck mal, ob die geht. Geht nicht. Oder doch? Ja, lass uns mal gucken. Kapernaum, Nazareth, Sebulon, Naphtali. Wo das überhaupt liegt, es sind ja nicht so viele hier. Vielleicht waren einige von euch in Rom oder in Berlin oder in London und eben nicht in Israel. Wir können schon mal dazu sagen, Galiläa liegt ganz im Norden von Israel und Judäa liegt im Süden. Das ist dann eben mehr die Elite. Die Elite ist in Judäa, dazwischen ist ja Samaria, die unbeliebten Samariter. Und im Norden ist eben dieses Galiläa und da ist auch ein Landkreis, wie es hier ein Landkreis Darmstadt-Dieburg gibt, gibt es dort eben einen Landkreis, können wir es vergleichsweise sagen, Sebulon-Nephtali. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann nehmen wir ruhig das erste Bild, das ist da super. So, hervorragend. Wenn du es noch größer machen kannst, noch einen Tick mehr und dann ist perfekt. Sehr gut. Ja, hervorragend. Also, kurzer Überblick über Israel. Na, ein Stück zurück wieder. Hier ist Judäa. Nennen wir es mal die eben Elite von Israel. Da ist das Tote Meer. Da ist der Jordan. Und bekanntlicherweise, das weiß jeder, der See Genezareth ist verbunden durch den Jordan zum Toten Meer. Und jetzt die vier wichtigsten Städte. Die vier wichtigsten Städte im Leben unseres Herrn Jesus Christus. Bethlehem. Der Herr Jesus war in Bethlehem nur ganz wenige Tage. Am Anfang seines Lebens. Und hier Jerusalem. Der Herr Jesus war in Jerusalem nur ganz wenige Tage am Ende seines Lebens. Und die 33 Jahre, die er auf der Erde verbracht hat, in relativ niedriger, wertigen eben Galiläa. Und hier wunderbar kann man sehen, zumindest von meiner Warte aus, Sebulon und Naphtali. Und in diesem Landkreis Sebulon, Naphtali haben wir hier eben diese Städte, sind sie drauf. Nazareth. Wir haben in der Bibelstunde durchgenommen, die Anklageschrift Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth, auf der Überschrift am Kreuz. Dort hat der Herr Jesus rund 30 Jahre seines Lebens verbracht, bei seinen Eltern Zimmermann gelernt, als Zimmermann gearbeitet. Und nach Nazareth dann 3 Jahre in Kapernaum. Und das ist eben ganz besonders wichtig, das werden wir gleich hören. Und das eben im Gebiet Sebulon, Naphtali, was eben wiederum in Galiläa ist. Das sind einfach mal ein paar grundlegende Dinge, die es gut ist, auch so im Kopf vor sich zu haben in einer Karte von Israel. Denn dauernd liest man, er ging von da nach da. Und wenn man das so ein ganz klein bisschen weiß, da oben Galiläa, dazwischen Samaria, unten Judäa und diese vier Städte, diese vier wichtigsten Städte im Leben des Herrn, dass man das drauf hat, das ist gut. Ja, Jerusalem. Auch Jerusalem war eine Hauptstadt der Sünde. Und dort wurde unser Herr Jesus Christus gekreuzigt. Die Karte haben wir jetzt so ein ganz klein bisschen im Kopf und gehen jetzt in Jesaja 9 in der Bibel oder an der Wand. Jesaja 9. Jesaja 9 ab 1. Aus Jesaja 9 ist das Zitat, das wir in Matthäus gelesen haben. Und der Zusammenhang ist wichtig. Jesaja 9 ab 1, das ist in Matthäus eben gewesen und von hier. Jesaja 9 ab 1. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht und im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Wir springen in den Vers 5, den die meisten von euch kennen. Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Soweit hier Gottes Wort aus Jesaja 9. Jetzt machen wir das wieder aus. Jeder kann sich die Bibel schauen und wollen uns dem Wort Gottes widmen, das wir eben gelesen haben. Wir wollen jetzt darauf eingehen, wer oder was ist denn eigentlich Sebulon und Naphtali? Nun, Bibelleser wissen, Jakob hatte 12 Söhne und daraus gab es 12 Stämme. Und nach der Landeinnahme gab es eine Verteilung des Landes unter 12 Stämmen und ein Stück hat eben Sebulon bekommen. Und der Sohn Sebulon, naja, der war von Jakobs Frau, der Lea, die Nichtgeliebte. Und der Sohn Naphtali, der war von der Magd, von der Bilha, Sohn von der Magd. Der war sowieso nicht so wichtig, wenn man 12 Söhne hat. Und so haben diese 2 Stämme eben da oben am Rand so Land gekriegt, ja. Und da haben die sich auch vermischt mit Nationen. Vermischt mit anderen Nationen. Und deswegen hat die Elite in Judäa natürlich erst recht ein Stück die Nase gerümpft über da Sebulon und Naphtali und die Vermischten mit den Nationen da oben. Und dadurch waren sie eben geringer geachtet, weit weg von dem frommen Jerusalem, was doch eine Hauptstadt der Sünde auch war. Die Bibel, so haben wir es gelesen, oder ihr habt es in der Bibel in Jesaja 9 vor euch, redet hier von Finsternis und Todesschatten. Und dass dieses Volk, das da, ich nenne es jetzt mal nicht Landkreis eben Darmstadt-Dieburg, sondern Landkreis Sebulon-Naphtali, das Volk, das da lebt, hat ein großes Licht gesehen, den Herrn Jesus Christus. Das Licht der Welt. Dieses Volk, dieses vermischte Volk, hat ein großes Licht gesehen, den Herrn Jesus Christus, so wie wir es im Vers 2 hier in unserem Jesaja haben. Ein großes Licht, das Volk in Finsternis hat ein großes Licht gesehen. Licht hat über ihnen geleuchtet. Ja, in Nazareth, was eben auch zu diesem Gebiet gehört, hat der Herr Jesus, wie gesagt, 30 Jahre seines irdischen Lebens verbracht. Irdische Kindheit, Jugend, Berufsausbildung und schwer arbeiten als Zimmermann. Und nach diesem, seinem circa 30. Lebensjahr ist er von Nazareth weg nach Kapernaum. Das waren die 3 wichtigsten Jahre mit den Jüngern, mit den 12 Jüngern in der Gefolgschaft. Und Randbemerkung, von den 12 Jüngern waren 11 aus Galiläa. 11 aus Galiläa. Und einer war da unten von dem Elitebereich. Judas war aus Judäa. Judas war aus Judäa. Ja, merken wir schon mal was, aber das nur am Rande. Und dort da in dem Bereich Sebulon, Naphtali, Kapernaum, da hat der Herr Jesus gelebt, gewirkt, geholfen, geheilt, gesund gemacht, Lahme gehend gemacht, Blinde sehend gemacht und. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die Evangelien berichten ja eine Sache nach der anderen. Und das ist alles 90% Bereich Sebulon, Naphtali und speziell eben Kapernaum. Kapernaum. Und deswegen wird das hier so hervorgehoben in Jesaja 9, dass dieses Gebiet, wo die andere die Nase drüber rümpfen, ein großes Licht gesehen hat, die in Finsternis sind und beschreiben das wie die Freude in der Ernte. Nun, die wenigsten von euch haben schon in der Ernte mitgeholfen und gearbeitet, der ein oder andere vielleicht schon. Wenigsten können das heute nachvollziehen. Ich habe mal vor vielen Jahren, Jahrzehnten mal in der Weinlese geholfen. Das ist schon Knochenarbeit und anstrengender. Wenn dann so ein Tag rum ist und dann ist die Ernte da, dann ist da Freude bei den Arbeitern. Freude. Und die freuen sich mehr, als wenn du einen Einkaufswagen aus dem Aldi schiebst. Wie in den letzten Tagen bei den meisten geschehen, überlaufende Einkaufswegen aus Aldi, Rewe, Edeka. Das ist wie so eine Ernte, aber das ist nicht so anstrengend wie eine Ernte und doch anstrengend. Und hier wird in Vers 3 es eben beschrieben, eine Freude wie die Freude in der Ernte. Ein Frohlocken wie das Verteilen von Beute. Ja, vor 2.000, 3.000 Jahren gab es eben kein Rewe, Aldi. Da musste man auf die Jagd gehen und brauchte Beute, um die Familie zu versorgen, damit Fleisch da ist, Fleischvorrat. Frank hat mir erzählt, bei ihm beim Edeka, da kommen die Leute an die Theke, manche haben halt ein dickeres Portemonnaie und dann bestellen die vom allerteuersten Fleisch, das Preise hat, von denen ich mir nicht vorstellen konnte, dass es die gibt. Fleisch, ja? Fleisch ist so wichtig und macht, wenn es dann gut gemacht ist, auch Freude, wenn es auf dem Teller ist. Und aber hier wird die Freude, dass in Sebulon und Naphtali das Licht der Welt gekommen ist, verglichen mit der Freude in der Ernte und beim Verteilen der Beute. Denn eine ganz, ganz, ganz besondere Persönlichkeit ist in den Landkreis gekommen, der bei uns so unbekannt eigentlich eben ist, wie in Israel der Landkreis Darmstadt-Dieburg. Diese außergewöhnliche Persönlichkeit wurde an einem Tag geboren, an dem die Menschheit heute ja weltweit gedenkt. An den die Menschheit weltweit gedenkt. Wir lesen jetzt noch einmal den Vers 6 gemeinsam, der so sehr im Zentrum steht. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ja, der bleibt nicht in der Krippe. Nein. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Fünf Titel, die wir so im Neuen Testament überhaupt ja gar nicht haben und finden. Deswegen heißt es ja auch, das Alte Testament ist ein ganzes Stück ein Bilderbuch des Neuen Testamentes, wo uns Dinge noch gezeigt werden, die wir im Neuen Testament gar nicht kennen und verstehen. Und eben Titel Nummer 1, Wunderbare. Was ist eigentlich ein Wunder? Was ist eigentlich ein Wunder? Ein Wunder? Schon wie aus dem Lexikon gut erklärt. Der Martin hier, ein außergewöhnliches Ereignis, was die Naturgesetze und alle sonstigen Erfahrungen übertrifft. Was alle Naturgesetze und sonstige Erfahrungen übertrifft. Und dass Gott auf übernatürliche Macht hin hat geschehen lassen. Gott. Auf übernatürliche Art hat geschehen lassen. Das ist ein Wunder. Und nicht, was die Welt sagt, da ein Wunder hier, ein Wunder da. Nein, Wunder gibt es nur von Gott, der seine eigenen Schöpfungsgesetze überragen kann und sie aushebeln kann. Und darum, wenn er Wunderbarer genannt wird, dann bedeutet das, dass er wundertuend ist. Wundertuend ist und deswegen auch bewundernswert, wo wieder das Wort Wunder drin steckt. Er, der Wunderbare, ist wundertuend und bewundernswert. Deswegen heißt es in 2. Mose 15, wir schlagen es nicht auf, 2. Mose 15, 11, wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit, wundertuend. Wer ist dir gleich? Wundertuend. Nur er, der lebendige Gott, kann Wunder tun. Er kann sich über seine eigene Schöpfung hinwegsetzen und eingreifen und Wunderbares tun. Dieser Gott, der wunderbare Gott, wurde Fleisch und ist geboren in Bethlehem, wie wir es wissen und auf der Karte noch gesehen haben, ist aufgewachsen in Nazareth und hat im Städtchen Nazareth über 30 Jahre seines Lebens verbracht. Und wundertuend im Kreis von Sebulon und Naphtali. Damals und heute, zum Beispiel auch in Eberstadt. Frag mal in Hamburg, frag mal in Berlin, in der Hauptstadt der Sünde, wo Eberstadt liegt. Und dann frag mal, wo Eberstadt Süd 3 ist. Darmstadt, das kriegen manche in Hamburg und Berlin vielleicht noch hin. Ah ja, die sind noch die am letzten Tabellenplatz. Und die sind dabei Frankfurt. Aber frag mal nach Eberstadt und Eberstadt Süd 3. Der Herr ist nicht in der Krippe geblieben, sondern er ist in Finsternis und Todesschatten gekommen. Gerade auch in Eberstadt Süd 3. Wo manche sich mit Nationen vermischt haben und leben wie in Galiläa. Heutzutage, auch in unserem Land, sind ja so viele vermischte Nationen. Und ich weiß noch aus meiner Kindheit, dass dort in Eberstadt Süd 3 Wohnwagen gestanden haben auf dem Sandboden. Wohnwagen gestanden haben, in denen Sinti und Roma gelebt haben. Hier in Eberstadt Süd 3. Ich sehe diese Wohnwagen, wenn wir dort spazieren gegangen sind, noch vor mir. Da, wo jetzt die Hochhäuser sind und man das jetzt auf einmal nach Süd 2, dann Süd 3 nennt. Und ich könnte euch jetzt aus dem Kopf heraus mehr Menschen nennen aus Eberstadt Süd 3, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind, als hier aus anderen Städten rundherum. Angefangen von Andres Frau Geli über Wolfgang Leis, über die Rosel Geiger, und ich könnte jetzt noch euch noch hier viel mehr aufzählen, bis zu den Geschwistern, die heute auch hier unter uns sind, einige und einige zuhören, die aus Eberstadt Süd 3 kommen und zum Glauben an das Licht der Welt gekommen sind, den Wunderbaren, den Herrn Jesus Christus. Welch eine Ehre für Eberstadt Süd 3. So wie es eine Ehre war für Sebulon und Naphtali. Kapernaum, dass dort der Wunderbare, der Herr Jesus Christus hingekommen ist und Wunder getan hat. Welch eine Ehre für Städte und Dörfer und Stadtteile, wo Menschen zum Herrn Jesus Christus kommen. Gebiete, die bei anderen verachtet sind oder verachtet waren, gibt's in jeder Stadt, gibt's fast sowas. Da, ah ja, die Ecke, bei den anderen ist es irgendein Nordteil, in einer anderen Stadt ist es irgendwie die Weststadt, in anderen ist es der Ostrand, und so hat jede Stadt so ihr Gebiet, wo die anderen die Nase rümpfen, und gerade da kommen oft die meisten zum Herrn Jesus Christus. Eberstadt Süd 3, hier im Umfeld kenne ich kein Gebiet, wo so viele Menschen zum Herrn Jesus Christus gefunden haben. Ja, wunderbar, was der Wunderbare tut. Aber auch hoffentlich auch noch in den Stadtgebieten der finanziellen Elite oder politischen Elite, dass auch da noch welche zu ihm kommen. Denn er ist auch Ratgeber, Jesaja 9, Vers 6. Berater, Ratgeber ist der Herr Jesus Christus. Könige hatten damals Ratgeber, bezahlte Ratgeber. Die haben Geld verdient. Die waren nur für den König da, um ihn zu beraten. Die Könige konnten sich das leisten. Nun, wir können uns ja heute noch mehr leisten. 736 Abgeordnete im Bundestag. 736 Abgeordnete im Bundestag, inklusive Opposition, die sollen letztendlich alle, auch mit ihren oppositionellen Überlegungen, den Bundeskanzler beraten. Es kostet ein paar Euro. Naja, und du hast den besten Ratgeber jederzeit kostenfrei. Den Herrn Jesus Christus, den Wunderbaren, den Ratgeber. Hast du ihn schon oft in deinem Leben um Rat gefragt? Fragst du diesen wunderbaren Ratgeber um Rat? Machst du das überhaupt? Oder bist du zu stolz dazu? Denn du weißt ja schon, wie es geht, wie man was hinkriegt. Bist du zu stolz, den Ratgeber zu befragen? Oh, oh. Wie tief habe ich es bereut in manchen Punkten meines Lebens, wenn ich ihn nicht gefragt habe. Gerne gibt er dir persönlichen Rat. Sprich doch im Gebet mit dem wunderbaren Ratgeber. Frag ihn doch, Herr Jesus, was soll ich in der Sache tun? Ich weiß nicht mehr weiter. Frag ihn doch. Und dann handel nicht sofort, wie es alle machen. Sondern wart auch mal ein bisschen. Ein, zwei Tage, und er kann dir manchmal eine wunderbare Antwort geben und einen wunderbaren Rat. Dieser Ratgeber. Wir schlagen es nicht auf, in Offenbarung 3, 18. Da sagt der Herr Jesus der Gemeinde in Laodicea, ich rate dir. Eine Predigt für sich, ich rate dir, Gold von mir zu kaufen. Gute Anlage, Gold, ne? Ich rate dir, weiße Kleider zu kaufen. Ja, für eine Hochzeit schick. Ich rate dir, Augensalbe zu kaufen. Warum vielleicht nicht die meisten, ne? Ja, es sind jetzt natürlich geistliche Dinge, dieses Gold, das weiße Kleid, die Augensalbe. Ich rate dir.
Augensalbe ist das Wort Gottes.
Seht ihr, das ist geistlich zu verstehen, das Gold, das Kleid, die Salbe, ne? Aber das ist jetzt nicht unser Thema, aber er hat Rat, für jeden Rat bereit. Und du brauchst Rat. Sei nicht zu stark. Fühl dich nicht zu stark. Denn drittens, wir haben einen starken Gott, steht hier in Jesaja 9, Vers 6. Drittens, starker Gott. Die Bibel redet ja von Göttern und von Gott. Die Bibel redet von Göttern und von Gott. Hebräisch übrigens ganz kurz El. El. Das El ist ja in ganz vielen Wörtern drin, ne? Bet-El. Nur mal als Beispiel. Aber die Götter dieser Welt könnten wir jetzt stundenlang auflisten. Damals schon von den Griechen. Die hatten Götter, Götter, Götter. Und die Römer hatten Götter, Götter, Götter. Die gibt es aber in Wirklichkeit gar nicht. Ne? Jedes Land, jedes Jahrhundert erfindet seine eigenen Götter. Und die gibt es gar nicht. Oder da oben ist ein Stern, da sitzt der Jupiter drauf. Ne? Und so weiter und so fort. Da sitzt der Zeus hinterm Mond, was weiß ich. Die Götter, die gibt's gar nicht. Aber den El Shaddai, Gott, den Allmächtigen, den gibt es. El Shaddai, Gott, der Allmächtige, den gibt es. 1. Mose 17, 1. Wir brauchen es nicht aufschlagen. 1. Mose 28, 3. So stellt er sich vor. Ich bin El Shaddai, Gott, der Allmächtige. Und er ist in Jesus Christus Mensch geworden. Ein Sohn ist uns geboren, ein Kind gegeben. Nix nur Krippe und in 3 Tagen wieder in den Schrank. Wie schrecklich ist denn das zu denken und zu machen? Nein, er ist Gott, starker Gott. Vertraust du ihm? Glaubst du ihm? Ja, er kam als Säugling und lebte hier dann 33 Jahre und verließ wieder die Erde und ist jetzt auf dem Thron Gottes im Himmel. Unser Gott und Herr Jesus Christus, El Shaddai. Welch einen Herrn und Gott wir haben. Erstens haben wir gesehen, wunderbarer. Zweitens, Berater. Drittens, starker Gott. Und jetzt kommt hier viertens, Vater der Ewigkeit. Wie viele Stunden haben wir denn jetzt noch, dass ihr zuhören könntet? Vater der Ewigkeit. Es gibt Worte Gottes, da bekomme ich nach Jahren, wenn ich sie lese, immer noch im positiven Sinn eine Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Gänsehaut kriegen, meistens eher negativ, gibt es auch positiv mal. Das ist ein so starkes Gefühl, das einen bewegt. Und wenn ich solche Worte lese, ja, Vater. Vater heißt Erzeuger. Urheber, Urheber der Ewigkeit. Weiß nicht, ihr alle habt schon abends im Bett gelegen, konntet nicht einschlafen und habt euch mal Gedanken gemacht über die Ewigkeit. Was das sein wird. Was das sein wird. Es wird Wunder, 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 wunderschön, bei unserem Herrn und Gott zu sein, und das für die nächsten paar 10.000 Jahre. Und wenn die rum sind, kommen die nächsten paar 100.000 Jahre. Und wenn wir dann Millionen Jahre dort sind, es wird nie langweilig. Heißt es nicht in einem Lied, ich krieg das jetzt nicht auf die Reihe, wenn nach so viel tausend Jahren in Amazing Grace, genau, ja, da steht irgendwie was auch drin, wo der Textautor sagt, dass er nach tausenden von Jahren immer noch die Gnade anbetet. Genau, in Amazing Grace ist das drin. Jawohl, ja. So, Annette?
In der vierten Strophe, wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, in der ersten Zeit.
Genau, nach 10.000 Jahren singen wir immer noch von seiner Gnade wie in der ersten Zeit. Ich bin überzeugt, dass das absolut stimmt, was in diesem Lied getextet ist. Wollen wir das erwarten und glauben? Und dann schwinden diese ganzen dämlichen Probleme, die wir jetzt gerade haben, die werden dann doch ein bisschen kleiner. Die ganzen blöden Probleme, die uns zurzeit jeden irgendwie nerven. Der Herr Jesus Christus ist der Erzeuger deiner ganz persönlichen Ewigkeit, deines ewigen Lebens, das du hast. Was für eine Zukunft, was für ein Gott. Fünfter, letzter Punkt. Friedefürst. Fürst des Friedens. Ein Fürst ist ein Befehlshaber, ein Oberster, ein Anführer. Ein Fürst ist keine Kleinigkeit. Er ist der Anführer deines ganz persönlichen Friedens, deines Herzensfriedens. Und zwar dann, wenn du ihn das sein lässt. Wenn du nicht zu stark bist, jeden Tag auf die eigene Stärke vertraust oder jeden Tag auf die eigene Schwachheit vertraust, sondern dich ihm anvertraust als Fürsten, als Obersten, als Befehlshaber deines persönlichen Friedens, den du brauchst, den du willst. Es ist nicht schön, durch den Tag zu gehen mit Frieden, obwohl rundherum was passiert, was du gar nicht berechnen kannst, nicht erwartet hast. Neue Situationen, die nerven, die ärgern, und trotzdem Frieden zu haben. Also wenn ich in meinem Leben Menschen bewundert habe, dann waren das die, die im dicksten Stress Frieden hatten. Ruhig, gelassen, im Stress, und anderen noch helfen konnten und selbst den Stress ausgehalten haben. Das sind für mich Personen gewesen, zu denen habe ich geguckt. Von denen wollte ich lernen. Fürst des Friedens, Anführer deines persönlichen Friedens in deinem Herzen, in dieser Welt 2023, 2024. Was wird wohl kommen, ne? Was wird wohl kommen, wenn wir die letzten 3-4 Jahre zurückblicken? Bäm, bäm, bäm. 2024, keine Ahnung. Ich hätte zwar eine Ahnung, aber die gilt nicht. 2024, keine Ahnung. Aber wenn wir den Fürst des Friedens haben, ganz nah, dann wollen wir uns jeden Tag auch in 24 seinen Frieden schenken lassen. Geh ganz viel zu ihm im Gebet. Sei ganz viel in seiner Nähe. Nicht beim neuesten Piep, 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 mach's doch über Nacht aus. Und sei erst morgens beim Herrn und mach dann erst wieder an. Dann piept das alles noch genug, oder? Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Amen.
Amen. 65.
Thank you. Wollen wir noch beten zusammen?
Ja, wir haben das gesungen, wenn wir 10.000 Jahre alt sind, dann scheinst du uns immer noch als die Sonne. Wie herrlich das doch ist. Herr Jesus Christus, inmitten des Durcheinanders dieser Zeit, wie bist du uns doch vorgestellt hier in Jesaja 9? Wie brauchen wir dich als Ratgeber in dem kommenden Jahr 2024? Wie brauchen wir dich als Friedensfürst? Wir möchten dir danken, dass du uns so vorstellst und dass du das bist. Wir sind es bei Weitem nicht. Wir finden das nicht unter Menschen, nicht unter Politikern, nicht unter den Vergänglichen, unter uns sündhaften Menschen schon gar nicht, auch wenn wir Christen geworden sind. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich alle Zeit. Herr Jesus Christus, aber wir haben dich auch. Du bist der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Du hast dein Leben für uns gelassen, Herr Jesus Christus. Und du bist gekommen und so hast du es uns ganz eindeutig gesagt. Du bist gekommen, dass wir Leben haben und dass wir es in Überfluss haben. Danke dafür. Amen. Amen.